HR-Info. Himmel und Erde.
Schönen guten Morgen. Manchmal gibt es ja diese erstaunlichen Geschichten, wenn Menschen es schaffen, Gräben der Feindschaft zu überwinden. Und in Himmel und Erde berichten wir heute davon. Das ist eine Geschichte aus Israel. Da ist ein jüdischer Israeli, Nachfahre von Holocaust-Überlebenden, ehemaliger Kampfpilot. Und da ist ein arabischer Israeli. Die Vertreibung der Palästinenser schwert noch immer wie eine Wunde in seiner Familiengeschichte. Die beiden sind Künstler und als Duo Dugri machen sie in ihrer Musik den Konflikt und den Streit zum Thema, suchen aber auch nach gemeinsamen Wegen in die Zukunft. Und das arabische Wort Dugri, das steht dabei für Offenheit. Und ich denke, auf die kommt es wohl an, auf allen Seiten, wenn wir in dieser krisengeschüttelten Zeit Wege in die Zukunft eröffnen wollen. Offenheit also das eine, Freiheit ist das andere große Stichwort, mit dem wir uns heute beschäftigen, an diesem Sonntagmorgen hier in HR Info. Herzlich willkommen, sagt Lothar Bauer-Ochse. In der kommenden Woche, genauer gesagt am Donnerstag, will eine vom Erzbistum München beauftragte Rechtsanwaltskanzlei ein umfangreiches Gutachten zu den Missbrauchsfällen im Erzbistum vorlegen. Und dabei wird der Fall des Priesters Peter H. eine zentrale Rolle spielen. Er war nämlich trotz rechtskräftiger Verurteilung wegen mehrfachen Kindesmissbrauchs weiter in der Seelsorge tätig. Kollegen des Bayerischen Rundfunks und des Recherchenetzwerks Korrektiv haben in diesem Zusammenhang einen bisher unbekannten Missbrauchsfall ans Licht gebracht. Demnach ließ die Kirche den Priester trotz Kenntnis seiner früheren Straftaten nicht nur unbehelligt mit Kindern arbeiten, sondern sie vertuschte auch Hinweise auf neue Übergriffe.
Stefan kommt seit vielen Jahren wieder an den Tatort zurück, das Pfarrhaus neben der St. Nikolauskirche in Garching an der Alz.
Es ist natürlich schon ein bisschen ein blödes Gefühl, ein mulmiges Gefühl, es wühlt einen auf, tausend Gedanken im Kopf.
In der Wohnung im ersten Stock missbrauchte Pfarrer H. den damals 12-Jährigen. Davor hatte er sich das Vertrauen des Jungen und seiner alleinerziehenden Mutter erschlichen, gab vor, sich väterlich zu kümmern. Über 3 Jahre lang kam es wöchentlich mehrmals zu Übergriffen. In der Gemeinde schöpfte offenbar keiner Verdacht. H. war beliebt, ein Menschenfänger, seine Gottesdienste inszenierte er wie Shows.
Der Pfarrer hat hier ja ein Imperium geschaffen. Da stand ja eine komplette Pfarrgemeinde hinter ihm. Und da stehst du nicht auf und verurteilst, würde dir ja auch keiner glauben.
Fatal. Stefans Martyrium und das von 23 weiteren Betroffenen hätte die Kirchenleitung verhindern können. In Bottrop und Essen hatte sich H. an mehreren Jungen vergangen. Statt ihn zu suspendieren, versetzte das Bistum Essen H. nach München. Dort soll er eine Therapie machen. Seine Aufnahme im Erzbistum stimmte 1980 auch der damalige Erzbischof und spätere Papst Josef Ratzinger zu. Auf Nachfrage von Korrektiv und BR bestreitet er jedoch, von den Vorwürfen gegen H. gewusst zu haben. Fest steht, der heute 92-jährige Münchner Psychotherapeut Werner Huth warnte die Bistumsleitung, H. könne nur unter strikten Auflagen tätig sein.
Ich habe dann also 3 Bedingungen gestellt. Die erste Bedingung, nie mehr mit Jugendlichen arbeiten. Zweite Kontrolle, er darf keinen Alkohol mehr trinken. Und das dritte ist jemand, der dafür sorgt, dass er betreut wird, seelsorgerlich.
Warnungen, die offenbar ignoriert werden. 1982 kommt H. nach Grafing-Ebersberg. Innerhalb eines Jahres missbraucht er dort 12 Jungen. Für 10 Vorfälle wird H. rechtskräftig verurteilt. Er erhält eine Bewährungsstrafe. Noch bevor diese abgelaufen war, versetzt Kardinal Friedrich Wetter den Pfarrer nach Garching an der Alz. Für den betroffenen Stefan unfassbar.
Diesen verurteilten und untherapierbaren Mann wieder in eine Gemeinde zu schicken und denen da etwas aufbauen zu lassen mit so vielen Kindern und Jugendlichen, das macht einen einfach nur fassungslos, ein Stück weit aggressiv.
1994 scheint es kurz so, als stürze das Lügengebäude zusammen. Ein Unbekannter sprüht es in der Nacht vor einem großen Pfarrfest an die Mauern des Pfarrheims.
Da stand Pfarrer H. und mein Name ist gleich schwul mit einem Fragezeichen.
Gemeindemitglieder übertünchen die Schrift mit Farbe und Zement. Tags darauf wollen Mitglieder der Kirchenverwaltung bei einer Versammlung den Vorfall klären. Doch ein Kirchenmann wiegelt ab. Der inzwischen verstorbene Münchner Weihbischof Heinrich von Soden-Fraunhofen war zur Versammlung gekommen. Gut ein halbes Jahr zuvor hatte er seinen Altersruhesitz nach Garching verlegt. Er sollte Pfarrer H. beaufsichtigen, bestätigte das Erzbistum München und Freising auf Anfrage. Der Weihbischof war seit 1980 bestens über H. informiert, aber statt Hinweisen nachzugehen, deckte er aktiv den Pfarrer, berichtet der damalige Kirchenverwalter Michael Perschel.
Wenn der Bischof sagt, da war nichts, wenn man dem Bischof nicht glauben darf, ja, wem soll ich das dann glauben? Dann darf ich überhaupt niemals mehr was glauben, oder?
2010, als der Fall H. öffentlich wurde, ermittelte die Polizei auch in Garching. Ein Beamter befragte auch Stefan. Aber er sei damals noch nicht so weit gewesen, etwas zu erzählen. Für das Missbrauchsgutachten der Münchner Kanzlei Westphal-Spilker-Wastl hat er ausgesagt und will jetzt einen Antrag auf Anerkennung des Leids beim Erzbistum München und Freising stellen.
Unmittelbar vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung eines neuen Missbrauchsgutachtens im Erzbistum München zeigen Recherchen des BR und des Recherchenetzwerks Korrektiv einen weiteren bisher unbekannten Missbrauchsfall. Hintergründe dazu waren das von Antje Dechert. Rund 30 Jahre nach der Einheit erinnern sich ja viele schon gar nicht mehr daran, dass früher einmal Bonn die Hauptstadt der Bundesrepublik war. Aus dieser Zeit rührt es noch, dass die wichtigste und bundesweit tätige Laienvertretung der Katholiken, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, seinen Sitz in Bonn hat. Oder besser gesagt hatte, denn damit ist jetzt Schluss. In dieser Woche sind die hauptamtlichen Mitarbeiter des ZDK, so die Abkürzung, umgezogen nach Berlin.
Das Ziel ist, den gesellschaftspolitischen Vertretungsanspruch der Katholiken zu stärken. Und da liegt es nahe, in die Bundeshauptstadt zu gehen.
Irmestetter Karp ist seit November letzten Jahres Präsidentin des ZDK. Dieses ist das höchste repräsentative Gremium der katholischen Laien in Deutschland. Es bemüht sich in der Kirche um Reformen wie den synodalen Weg. Dabei geht es unter anderem um den Machtabbau und die Sexualmoral der katholischen Kirche. Zugleich will das ZDK den katholischen Laien eine Stimme geben gegenüber Politik und Gesellschaft.
Es wird für uns Christen aufgrund der Entwicklungen in der säkularen Gesellschaft nicht leichter, politisch Einfluss zu nehmen. Und umso mehr scheint es mir von Bedeutung, dass wir hier sehr offen, inhaltlich, jeweils aktuell nach Bündnispartnern und Partnerinnen schauen. Das heißt, ich verspreche mir auch, dass wir in Netzwerken aktiv sein werden in Berlin.
Und zwar sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kirche. Dabei will das ZDK auch mit Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeiten, etwa wenn es um Menschenrechte geht oder um Geflüchtete. Das passt gut zu dem historischen Gebäude, in dem das ZDK untergebracht ist. Dieses spielte auch eine Rolle bei der Unterstützung von Juden während der Nazizeit.
Von hier aus hat Bernhard Lichtenberg gewirkt, der heute sogar Namensgeber ist der Großgemeinde, die ungefähr Berlin-Mitte und Kreuzberg inkludiert. Es ist aber auch wichtig, dass hier jüdische Schülerinnen noch aufgenommen wurden, als sie schon an staatlichen Schulen nicht mehr aufgrund des Naziterrors unterrichtet werden konnten. Insofern übernehmen wir dieses Gebäude auch mit viel Demut, wissen um das große Erbe, das mit diesem Haus einherkommt und freuen uns jetzt von hier aus auch an einem sehr prominenten Ort von Berlin arbeiten zu können.
Betont Mark Frings, der Generalsekretär des ZDK.
Neues Quartier nahe am politischen Puls der Zeit. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hat den Sitz seiner Geschäftsstelle nach Berlin verlegt, Carmen Gräf berichtete. Es war im Mai des vergangenen Jahres. Israel hatte da gerade eine der schlimmsten Eskalationen der vergangenen Jahre hinter sich. Ein Gazakrieg und Ausschreitung zwischen Juden und Arabern in israelischen Städten. Da beschimpften sich in einer großen Werkstatthalle ein Jude und ein Araber auf Hebräisch und Arabisch. Und das Rap-Video mit diesen Beschimpfungen und Klischees, die die Künstler vorher in Interviews gesammelt hatten, verbreitete sich schnell im Internet. Dahinter steckten der jüdische Israeli Uriah Rosenmann und der palästinensische Israeli Sameh Zakut. Sie wollen mit solchen Projekten einen dringend nötigen Dialog anstoßen zwischen Juden und Arabern. Als Beispiel für harmonische Koexistenz wollen sie allerdings nicht dienen. Aber die Geschichte ihrer Zusammenarbeit verdient Nachahmer.
Zwei Männer sitzen in einem Raum, Rücken an Rücken, der eine Jude, der andere Araber. Immer wieder fährt die Kamera um ihre Oberkörper herum, zoomt im weiteren Verlauf des Musikvideos immer weiter raus. Später sieht man, die beiden Männer sind aneinander gefesselt. Sie winden sich, versuchen voneinander loszukommen, Aber es gelingt ihnen nicht. Eine deutliche Anspielung auf die Situation von Israelis und Palästinensern im Nahostkonflikt. Manfas lautet der arabische Titel des neuesten Songs des Duos Dugri. Ein Jude und ein Araber machen dabei gemeinsame Sache. Der jüdische Israeli Uriah Rosenmann und der palästinensische Israeli Sameh Zakut. Wir können nicht atmen, singen die beiden auf Arabisch und Hebräisch. Es ist ein verzweifelter Aufschrei, eine Anklage zweier Männer mit sehr unterschiedlichen Hintergründen. Beide gefangen in einem seit Jahrzehnten ungelösten Konflikt. Wir versuchen, einen neuen Ansatz zu schaffen, sagt der Jude Uriah Rosenmann. Beide Seiten sollen respektiert werden. Gleichzeitig sollen aber die verschiedenen Narrative respektiert werden. Das entsteht durch Sprache, vor allem aber durch Freundschaft. Die beiden Narrative. Da ist Uriah Rosenmann. Er diente als Kampfsoldat in der israelischen Armee, ist Nachfahre von Holocaust-Überlebenden. Die Staatsgründung Israels im Jahr 1948 schuf für die Juden eine nationale Heimstätte nach Jahrhunderten der Verfolgung. Für die palästinensische Familie von Sameh Zakut steht 1948 aber für die Nakba, die Katastrophe, für Flucht und Vertreibung. Das Künstlerduo will zeigen, wie wichtig es ist, der anderen Seite zuzuhören. Eine kreative Kuschelveranstaltung soll das aber nicht werden. Kein oberflächliches Projekt von angeblich friedlicher Koexistenz zwischen Juden und Arabern. Die Brüche, die Wunden sollen sichtbar bleiben. Als Uriah Rosenmann Sameh Zakut fragte, ob der mit ihm zusammenarbeiten will, war der palästinensische Israeli erst einmal skeptisch.
I was suspicious. I was like, it's another Israeli guy who wanna kind of use a talking Arab.
Ich war misstrauisch, dass da ein weiterer Israeli kommt, der einen Alibi-Araber sucht, um die Realität von Palästinensern reinzuwaschen und zu zeigen, wie toll das Leben doch angeblich ist. Aber so ist es eben nicht. Das Leben hier ist kompliziert. Ich war also skeptisch und dann hat es ab der ersten Minute geklickt. Ich habe ihm die Geschichte meiner Familie erzählt, eine Perspektive, die viele Israelis kaum kennen. Und ich sah in seinen Augen, dass er mich versteht. Heute bezeichnen sich die beiden als beste Freunde. Weltweit bekannt wurde das Künstlerduo Dugri gleich mit dem ersten Projekt. Dugri ist arabisch und bedeutet so etwas wie offen sein, offen reden. Und im ersten Song machten sie das auch. Im Musikvideo sitzen sich die beiden Männer in einer Werkstatthalle gegenüber. Dann wird es hitzig. Wo immer Araber seien, käme es zu Terrorattacken, rappt Uriah. Warum hörten die Araber nicht auf, jüdische Frauen zu belästigen? Die jüdischen Israelis stünden heute für Apartheid und Rassismus, entgegnet Sameh. Über 6 Minuten lang geht das so. Die Aussagen stammen nicht von den Künstlern selbst. Sie wurden in Interviews gesammelt. Eindrücke, Vorurteile und Klischees der beiden Konfliktparteien. Das Video ging viral. Über Jahre vorbereitet wurde es ausgerechnet im Mai 2021 veröffentlicht, nach Tagen des Krieges zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen und nach bürgerkriegsähnlichen Zuständen voller Gewalt, auch in israelischen Städten zwischen Juden und Arabern. Wir haben das veröffentlicht, nachdem das Land tagelang gebrannt hat, sagt Uriah Rosenmann. Es wurde zum Soundtrack dieser Tage. Wir haben das so lange vorbereitet und es wurde fast zufällig dann veröffentlicht, als das Land so etwas am meisten brauchte. Das Duo Dugri besucht mittlerweile auch Schulklassen und setzt auf die Kraft der sozialen Netzwerke. Die beiden Künstler wollen eine Gemeinschaft von jungen Juden und Arabern schaffen, die daran glauben, dass es nur gemeinsam geht, bei allen Schwierigkeiten. So etwas wie der Krieg und die Kämpfe in israelischen Städten dürfe sich nicht wiederholen, sagt Sameh Zakut. Er habe das Gefühl, dass die Menschen aufgewacht seien, dass sie Dugri geworden seien. Offener, authentischer, nicht mehr alles schönreden.
Being Dogri and authentic and not trying all the time to save face and to say, oh, everything is good.
Es ist nicht alles gut, aber es kann besser werden. Da ist sich das jüdisch-arabische Künstlerduo einig. Die Männer wollen dazu beitragen, dass sich was ändert.
Small steps for the long journey.
Mit kleinen Schritten auf einer langen Reise.
Der jüdische Israeli Rosenmann und der palästinensische Israeli Zakut wollen mit ihren Künstlerprojekten für mehr Offenheit werben und den Dialog auch über schwierige Konfliktthemen anstoßen. Benjamin Hammer stellte uns die beiden vor.
HR Info. Himmel und Erde.
Freiheit. Das ist jetzt in der Pandemie eines der großen Sehnsuchtsworte. Viele Freiheiten sind ja eingeschränkt worden und vermutlich sehr viele Menschen hoffen auf einen baldigen Freedom Day, einen Freiheitstag, an dem hoffentlich die Einschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens fallen gelassen werden. Aber vielleicht ist es schon jetzt an der Zeit, die große Freiheit zu verteidigen und sich die kleinen Fluchten nicht nehmen zu lassen. Darum geht's heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Große Freiheit. In Hamburg kann man die ganz anschaulich besichtigen. Da steht die Freiheit sogar im Stadtplan. Mitten im Rotlichtviertel von St. Pauli, gleich an der Reeperbahn, da gibt es die bekannte Straße Große Freiheit. Heute ist das eine Amüsiermeile, aber hinter dem Namen steckt eine aufregende Geschichte.
So klingt die große Freiheit am Wochenende. Junge Leute feiern ausgelassen. Aus den Kneipen wummert laute Musik. Heute gibt es in dieser Straße vor allem Bars, Diskotheken und Stripclubs. Doch mittendrin steht da plötzlich eine alte katholische Kirche, St. Josef. Kaum zu glauben, es gab eine Zeit, da war diese Straße voller Kirchen, die frömmste Gasse Nordeuropas. Reformierte waren da, Französische und Deutsche, Mennoniten und auch die Herrnhuter Brüdergemeinde feierte hier ihre Gottesdienste, alle Tür an Tür. Auf alten Stadtplänen ist die Straße voller Kreuze, denn wer nicht Lutheraner war, durfte kein Hamburger sein. Die anderen Glaubensrichtungen haben sich deshalb vor der Stadt an der Grenze angesiedelt. In Altona, erzählt Mennoniten-Pastor Bernhard Thiessen.
Und auf der großen Freiheit, da sagt man ja heute große Freizügigkeit oder sowas, das war früher Religions- und Zunftfreiheit. Und da war praktisch eine Glaubensrichtung nach der anderen alle so. Und so gab es eben viele Kirchen damals, die dort einfach bauen durften, aber eben still sein sollten.
Es war Graf Schauenburg, der im Jahr 1601 im Grenzgebiet zum reichen und mächtigen Hamburg, der großen Stadt mit den strengen Regeln, besondere Freiheiten gewährte, erklärt Gunhild Ohl-Hinz vom Stadtteilarchiv St. Pauli.
Das bedeutete, dass Altonaer Handwerker gegen ein Entgelt eben ihr Handwerk ausüben konnten, ohne einer Zunft oder einem Amt angehörig zu sein.
Der Plan ging auf. Handwerker kamen und Glaubensflüchtlinge, vor allem aus den Niederlanden. An der Grenze zum intoleranten Hamburg entstanden zunächst zwei Straßen, die Große Freiheit und die etwas kürzere Parallelstraße Kleine Freiheit.
Und es ging natürlich auch immer darum, Altona so ein bisschen als Konkurrenzstadt zu Hamburg wachsen zu lassen. Und dann waren das natürlich verlockende Angebote, Menschen, die eben aus der Fremde oder aus der Ferne kamen, hier nach Altona anzulocken.
Freiheit als Geschäftsmodell. Die Große Freiheit wurde so ein aufregender Ort auch für die Hamburger. In die kleinen Kirchen der Straße strömten viele Lutheraner aus der Großstadt Hamburg, weil die auf ihre eigenen Prediger keine Lust mehr hatten. Nach der französischen Besatzung unter Napoleon wurde die Grenze zu Hamburg durchlässiger. Die Bedeutung der Großen Freiheit schwand.
Langsam bummel ich ganz alleine die Reeperbahn nach der Freiheit rauf. Treff ich eine recht blonde, recht feine, die gabel ich mir auf.
Vor 100 Jahren wurde dies alles aufgegeben. Das Amüsierviertel breitete sich aus. Hier, wir sind ja gar nicht weit weg von der Reeperbahn. Und das war damals den Mennoniten ein Dorn im Auge. Nicht? Also man hatte halt andere Moralvorstellungen und man hat sich hier nicht mehr wohlgefühlt und hat dann dieses Grundstück weggegeben und gegen ein Schrebergartengrundstück in Hamburg-Altona getauscht, dort wo wir jetzt heimisch sind.
Sagt Holger Brehm von der Hamburger Mennonitengemeinde. Nur die katholische Kirche erinnert hier noch an diese Zeit. Heute ist Altona schon längst ein Stadtteil von Hamburg. Es gibt allerdings immer noch ein Gefühl dafür, dass Altona eigentlich das Bessere, das Tolerantere, das Multikulti-Hamburg ist. Hamburgs große Freiheit eben.
Die große und die kleine Freiheit. Zwei Straßen in Hamburg, die an eine große Freiheitsgeschichte erinnern. Eine eigentlich hoffnungsvolle Geschichte, dass die Freiheit letztlich doch interessant ist, auch für diejenigen, die sie zunächst einmal vehement ablehnen. Daniel Kaiser war für uns in Hamburg unterwegs. Große Freiheit, kleine Fluchten, unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Einfach so ins Restaurant gehen, das war vor Corona ja kein Problem. Jede und jeder konnte sich diese Freiheit nehmen. Jetzt geht das gerade nicht mehr so einfach. In der Pandemie, da haben wir so manche Freiheit aufgegeben. Manches fällt uns schwer, an anderes haben wir uns gewöhnt. Dem Journalisten und Juristen Heribert Prantl macht diese Einschränkung von Freiheiten allerdings Sorgen. Grundrechte sind kein Larifari, sagt Prantl. Es gilt, die Freiheit zu verteidigen. Ich habe kürzlich mit Heribert Prantl darüber gesprochen und ihn zunächst gefragt, was ihm denn persönlich das Wort Freiheit bedeutet.
Ach ja, es ist natürlich ein großes Wort, aber es ist auch ein ungeheuer wichtiges Wort. Es ist kein Privileg, sondern ein Fundament, auf dem man lebt, auf dem man arbeitet. Freiheit ist für mich so etwas wie Souveränität oder, um es ein bisschen pathetisch zu sagen, ein anderes Wort für Menschsein.
Und ob er denn derzeit die Freiheitsrechte in Gefahr sieht, habe ich Heribert Prantl gefragt.
Eigentlich fast überall. Aber Sie sagten schon in der Einleitung zu Recht, man hat sich fast schon daran gewöhnt, aber man darf sich nicht daran gewöhnen. Das Privatleben und das öffentliche Leben ist, ich glaube, so umfassend eingeschränkt worden wie noch nie. Und die Freiheit ist nicht nur in Gefahr, sie ist partiell entfallen und partiell entzogen. Und das ist ein Zustand, an dem man sich in einer Demokratie, an dem man sich in einem Rechtsstaat nicht gewöhnen darf.
Aber was können wir dann tun zur Verteidigung dieses großen Freiheitsrechts?
Ich glaube, man muss immer wieder die Maßnahmen prüfen. Man darf nicht einfach alles hinnehmen, was zur Covid-Bekämpfung einfach in den Raum gestellt wird. Man darf, und das ist mir ganz wichtig, der Satz, man darf die Grundrechte nicht mit den Extremisten und mit den ganzen Spintisierern alleine lassen. Man muss immer im Kopf behalten, dass womöglich auch der andere Recht haben könnte. Und mit diesem Wissen und mit diesem Gedanken muss man in die Diskussionen gehen und in das Überlegen, welche Maßnahmen sinnvoll sind und sinnvoll gewesen sein werden, wenn die Pandemie endlich vorbei ist.
Der Journalist Heribert Prantl über die Verteidigung der Freiheit. Und die Freiheit nicht aufzugeben, vor allem nicht die innere Freiheit dort, wo einem äußere Bedingungen Beschränkungen auferlegen, das ist auch eine wichtige Lebenseinstellung. Meine Kollegin Petra Diebold hat darüber kürzlich mit dem Benediktinerpater Anselm Grün gesprochen. Das Leben in einem Kloster sieht ja zunächst nicht nach viel Freiheit aus. Das Zimmer, in dem ein Mönch lebt, heißt Zelle. Und das klingt eher nach Einschluss und Gefängnis. Wie frei also kann man sein in so einem frommen Gefängnis?
Ja gut, einfach indem ich mich dafür entschieden habe, für diese Form des Lebens. Und dann merke ich, wenn ich mich auf den Rhythmus einlasse, tut der Rhythmus mir gut. Und frei sein heißt für mich, je mehr ich selber bin, ich sage das mir immer, ich bin nicht selber, ich habe keinen Druck, mich darstellen zu müssen, mich beweisen zu müssen, mich rechtfertigen zu müssen. Aber ich verbiege mich auch nicht. Also Freiheit heißt, dass ich mich nicht verbiegen muss, sondern dass ich mich einlassen kann auf das Leben hier, mich trotzdem innerlich frei fühle.
Man sagt ja so, man kann auch im Gefängnis innerlich frei sein. Wie gewinnt man denn so eine innere Freiheit, wie sie zum Beispiel von Nelson Mandela berichtet wurde oder auch von Dietrich Bonhoeffer?
Und das Wichtigste ist sogar die Freiheit vom eigenen Ego. Das Ego will sich immer darstellen, will immer sich beweisen. Und wenn ich von diesem Ego loskomme und einfach nur bin, dann kann ich in jedem Augenblick ganz ich selber sein und fühle mich dann innerlich frei. Ich bin frei, mich auf diesen Augenblick einzulassen und bin auch frei, mich auf viele verschiedene Situationen einzulassen, auch auf eine Situation vom Gefängnis oder wie Dietrich Bonhoeffer das erfahren hat, dass er trotzdem innerlich frei war. Natürlich hat Bonhoeffer manchmal schon auch die Enge gespürt und die Angst gespürt, aber immer wieder waren so spirituelle Erfahrungen, wo er sich innerlich total frei gefühlt hat. Und das ist halt eine Freiheit vom Ego. Das Ego, das knechtet uns einfach, weil das immer was will und immer sich darstellen will. Ja, wenn ich einfach bin und auch vor Menschen nicht beweisen muss, auch nicht unbedingt vorweisen muss, dann fühle ich mich innerlich frei. Und Freiheit heißt natürlich immer auch Freiheit des Denkens. Mein Denken ist frei, das kann mir niemand vorschreiben.
Und wie haben Sie es geschafft oder wie schaffen Sie es wahrscheinlich auch immer wieder, sich von diesem, wie Sie sagen, vom Ego zu befreien?
Gut, indem ich das Ego natürlich annehme. Das Ego ist natürlich auch da. Es ist auch in mir ein Ehrgeiz. Wenn ich einen Vortrag halte, möchte ich natürlich auch, dass die Leute das gut finden. Aber indem ich dann sage, es geht nicht um mich, sondern es geht darum, dass die Leute berührt werden. Und ich versuche dann, das Ego immer wieder loszulassen. Also es gibt einen Grundsatz, ich kann nur loslassen, was ich angenommen habe. Also wenn ich auch demütig eingestehe, natürlich habe ich ein Ego, das sich darstellen will, das sich beweisen will. Aber immer wieder sagen, nein, darum geht es nicht. Jetzt bin ich im Augenblick, ich spüre mich selber.
Innerlich frei sein, eine große christliche Tugend. Darüber hat meine Kollegin Petra Diebold gesprochen mit Pater Anselm Grün. Er ist Mönch in der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach bei Würzburg. Soweit unser Sonntagsthema über große Freiheiten und kleine Fluchten. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.